Lieber Kollege Wollner, lieber Kollege Strobel, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf den heutigen interessanten Abend kurz zusammenfassen. Die heutige Sitzung ist dem Felix Mandl gewidmet und Felix Mandl repräsentiert die Wiener Medizinische Schule in ganz besonderer Weise. Er war ein besonders innovativer Geist, der nicht nur wesentlich zur Aufklärung des Hyperparathyroidismus beigetragen hat, sondern auch andere Fälle untersucht hat und betrieben hat. Er war auch Sportmediziner und hat sich auch mit der Blockade und der Chirurgie des Sympathikus auseinandergesetzt und hat das in 271 Veröffentlichungen dargestellt. Und wenn immer wir im Ausland waren, wurden wir eigentlich immer nach diesem Felix Mandl eigentlich gefragt. Abgesehen vom fachlich-wissenschaftlichen Teil war es uns auch ein großes Anliegen, am Beispiel von Felix Mandl an den fundamentalen Beitrag vieler jüdischer Ärzte und Wissenschaftler in und für Österreich zu erinnern und die einzigartige Tragödie der Menschheitsgeschichte infolge ihrer Vertreibung und Ermordung. Felix Mandl war einer der wenigen, die nach der Befreiung wieder zurückkehrten und sich wieder in den Dienst der Wiener Medizin gestellt haben. Er war auch der Lehrer unseres verehrten Chefs und Lehrers Professor Arnulf Fritsch, der diesen analytischen und intellektuellen Zugang zur Chirurgie weiter praktiziert hat und an seine Mitarbeiter weitergegeben hat. Abgesehen von der eindrucksvollen Kasuistik, die uns Bruno Liedere dargestellt hat, mit allen erforschten Details, näher gebracht hat, wurden heute auch wesentliche moderne praktische Aspekte zur Diagnostik und Therapie der Hyperkalzämie und des Hyperparathyroidismus aus den diversen Spezialdisziplinen gebracht. Im Zentrum der Diagnostik steht klarerweise das Kalzium, und zwar in albumin-korrigierter Form, auf eine Substanz, die im Gegensatz zu früher praktisch heute kaum noch übersehen wird. Also ich erinnere mich in unseren frühen Fällen an einen Patienten, bei dem über zwei Jahrzehnte Osteosynthesen praktiziert wurden, die alle nicht erfolgreich stattgefunden haben und bei denen das Kalzium nie angeschaut worden ist. Im Zusammenhang mit dem Serumkalzium steht natürlich auch die Kalziumausscheidung als ein wichtiges Tool zur Verfügung. Da denken wir an die familiäre hypokalziurische Hyperkalzämie, die ein wesentlicher Bestandteil der Differentialdiagnostik ist. Es wurden die klassischen klinischen Formen des primären Hyperparathyroidismus wurden behandelt. Bekannterweise ist das Knochensystem und der Urogenitaltrakt sind natürlich die Leitsymptome oder Leitorgane, die befallen sind, seltener gastroenterologische Probleme wie Pankreatitis und die Ulkuskrankheit. Fortgeschrittene Fälle sind praktisch aus dem klinischen Bereich eigentlich geschwunden. Es gibt praktisch kaum noch Fälle mit Zysten oder mit Spontanfrakturen. Das ist natürlich die Folge der frühen diagnostischen Abklärung, die man heute macht. Abgesehen von diesen klassischen Manifestationen gibt es, wie uns gezeigt wurde, auch eine doch große Reihe, immerhin in 25%, wie wir heute gelernt haben, von neurologisch-psychiatrischen Symptomen. Und eine besondere Erkenntnis ist auch der Zusammenhang mit den diversen familiären Syndromen, an die besonders bei jungen Patienten und auffälliger Familienanamnese zu denken wäre. In der Diagnose des primären Hyperparathyroidismus erlaubt natürlich die moderne Bildgebung eine rechtzeitige und gute Diagnostik, Ultraschall und diverse scintigraphische Techniken bis zum PET-Scan sind natürlich heute wesentliche Erleichterungen, die natürlich als Voraussetzung für eine suffiziente Operation gelten. Bei den sogenannten asymptomatischen Formen ist in der Literatur auch gelegentlich die konservative Therapie angegeben. In Anbetracht des heutzutage minimalen Operationsrisikos ist es aber auch durchaus plausibel, durch die Operation eine definitive, frühzeitige Heilung zu erreichen und das vor allem natürlich bei jüngeren Patienten. Die moderne Lokalisationsdiagnostik und auch die Möglichkeit, das Paratamon intraoperativ nachzuweisen, war dann letztendlich auch die Voraussetzung für das geschilderte selektive Vorgehen, dass man eben auf die bilaterale, lange Jahre geübte beidseitige Halsexploration eigentlich verzichten kann. Ich möchte zum Abschied mich auch mit einem persönlichen Beitrag abschließen. Lieber Bruno, wir haben sehr fruchtbare Jahre miteinander verbracht in unserer klinischen Tätigkeit. Wir sind viel um die Welt gefahren und haben auch sehr viele Publikationen gemacht und haben dieses Feld der Halschirurgie, glaube ich, sehr erfolgreich über viele Jahre betrieben und uns auch den diversen Diskussionen im In- und Ausland gestellt. Und es war natürlich eine besondere Freude, dass das heute noch einmal der Fall sein durfte, dass wir so eine Aufführung zusammen machen durften. Und ich möchte mit diesem Bild abschließen. Das war beim zweiten Mal, dass wir den Billeroth-Preis der Ärztekammer erhalten haben, gemeinsam mit unserem Histologen, dem Helmut Hörander, der uns bei den reaktiven Fällen praktisch immer begleitet hat und der uns aus den Lebensschilddrüsen die wesentlichen Areale gezeigt hat, die am besten für die Autotransplantation geeignet waren. Also mit diesem Foto aus unserer Vergangenheit möchte ich schließen und freue mich für die zahlreiche Anwesenheit.
Damit sind wir am Ende eines interessanten Programms angekommen. Ich bedanke mich bei allen Rednern, auch für die Zeitdisziplin, bei den Diskutanten, bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, beim Professor Niederle für die tolle Organisation und es gibt jetzt im nächsten Raum noch ein Get-Together und wir hoffen, dass wir da noch gemeinsam sprechen können. Vielen Dank.